Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Jemand sagt guten Morgen. Guten Morgen!
Guten Morgen.
Oh, ich bin unter den Lebenden jetzt. Das ist schön. Es gibt Hoffnung. Und darüber möchte ich heute auch sprechen. Über die Hoffnung, die uns trägt. In den letzten Wochen haben wir uns beschäftigt mit dem Bild eines Baumes. Und heute möchte ich da auch wieder anknüpfen. Jeremia Kapitel 17, Vers 7 und 8 möchte ich lesen. Wir haben die Bibel für euch auch hier an der Leinwand. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Das sind wir. Wir sind damit gemeint, mit diesem Baum. Jeder ganz persönlich in seinem Leben, aber auch wir als Gemeinde. Gott vergleicht uns mit einem Baum. Mit einem Baum, der voller Leben und Kraft ist, der grünt, der Früchte trägt. Ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Ein Baum, dessen Wurzeln tief, tief reichen und der aus der Tiefe Nahrung zieht. Ein Baum, der so tief verwurzelt ist, dass er selbst Dürrezeiten durchstehen kann und trotzdem weiter grünt und Frucht trägt. Wir hatten dieses prophetische Wort vor einigen Wochen, dass Gott uns als Gemeinde eben auch als so einen grünenden Baum sieht. Und da ist viel Frucht, da ist viel Freude, viel Leben. Und es gibt einen Widersacher, dem das überhaupt nicht passt und dem das nicht gefällt. Nämlich dem Teufel gefällt das überhaupt nicht. Und er versucht, diesen Baum anzugreifen. Und zwar nicht irgendwo an der Krone, wo es gleich sichtbar wäre, sondern an den Wurzeln. Und er schickt seine Schädlinge, die Käfer und die Nager, die Zerstörer, um an den Wurzeln Zerstörung zu bewirken. Ich habe auch darüber gesprochen in den letzten Wochen, was für Schädlinge es da gibt im Natürlichen und wie man gezielt sogar durch Gift eine Wurzel vergiften kann und der ganze Baum wird nach einer Zeit verdorren und eingehen. Und das ist die Taktik des Teufels. Er will an die Substanz ran. Er will an die Wurzeln ran. Und ein Baum ist nur so gesund und so fruchtbar, wie seine Wurzeln gesund sind. Es geht also um die Wurzeln. Und dann haben wir uns beschäftigt damit, was ist eigentlich das Entscheidende, das Tragfähige? Was sind die Wurzeln unseres Lebens als Kinder Gottes, als Christen? Was sind unsere Wurzeln als Gemeinde auch? Und da habe ich das aufgezeichnet vor ein paar Wochen schon und habe einige Wurzeln jetzt auch schon behandelt in meinen Predigten. Nämlich zum einen die Hauptwurzel überhaupt, das ist die Liebe. Im Epheser Kapitel 3 lesen wir von der Liebe, dass Paulus für die Epheser betet, dass sie in der Liebe verwurzelt sind. Und wir haben dann auch angeschaut, wie Johannes von Jesus eine Botschaft empfängt für die Gemeinde in Ephesus und sagen muss, alles ist schön nach außen, wunderbar, richtig beeindruckend. Aber ich habe ein Problem, sagt der Herr, ihr habt die Liebe verlassen. Die Liebe ist erkaltet. Wir haben dann auch gesehen, wie die Liebe erkalten kann. Aufgrund von Ungerechtigkeit, lesen wir in der Bibel, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wir alle sind mit der Liebe Gottes durchgestartet. Es war die Liebe Gottes, die uns gefunden hat, die uns gerettet hat. Als wir Jesus zum ersten Mal erlebt haben, war es nicht so, dass wir die ganze Welt hätten umarmen können. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, wenn wir wiedergeboren werden zu einem neuen Leben. Es geschieht ja durch Gottes Geist. Gott ist Liebe und er kehrt ein in uns und er wohnt in uns. Und Liebe wird auch zu einem Ausdruck von unserem Wesen, weil es das Wesen Gottes ist. Aber dann kann es schnell geschehen, dass mit der Zeit uns Ungerechtigkeit begegnet. Und wir werden verletzt und wir fangen an, Schutzmauern aufzubauen. Und wie wir in der Bibel lesen, aufgrund von Ungerechtigkeit wird in vielen die Liebe erkalten. Und so war es auch bei den Ephesern. Sie haben gut funktioniert als Gemeinde, nach außen richtig beeindruckend. Sie haben gute Werke getan, ohne Ende, waren ein großes Vorbild da drin. Sie konnten sogar die Geister unterscheiden. Sie hatten geistlich sogar auch richtig was drauf. Aber sie haben nur noch funktioniert. Sie haben die Geistesgaben eingesetzt. Die Liebe war nicht mehr da. Und da sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut und zurückkehrt zur ersten Liebe, dann werde ich den Leuchter umstoßen. Mit anderen Worten, dann ist es nicht mehr meine Gemeinde. Ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Das sagt Gott. Und es ist so wichtig, dass wir zurückkehren zur ersten Liebe, dass wir uns von Gott und seiner Liebe neu füllen lassen. Liebe ist nicht unsere Bemühungen und Anstrengung alleine, sondern Liebe ist etwas, was wir von Gott zuerst empfangen, was uns durchdringt und dann natürlich auch Ausdruck findet in unserem Wesen, indem wir auch einander begegnen. Wir haben auch angeschaut in 1. Thessalonicher und dann auch in 2. Thessalonicher, jeweils in Kapitel 1, wie Paulus für die Gemeinde in Thessaloniki betet, dass sie in der Liebe zunehmen und wie er Gott dankt, dass er feststellen kann, dass sie in der Liebe wachsen und dass die Liebe jedes Einzelnen und zwar allen gegenüber zunimmt und immer mehr wird. Paulus schaut die Gemeinde an und er guckt auf die Wurzeln. Er schaut nicht so, wie toll alles aussieht, was für ein Gebäude sie haben oder wie sie finanziell dastehen oder was für geistliche Akrobaten sie sind, was auch immer sie bewegen, er schaut darauf, wie steht's mit der Liebe. Und er muss feststellen, dass es da einen Progress in der Liebe gibt. Die Liebe jedes Einzelnen, allen gegenüber nimmt zu und er freut sich und er sagt, dafür kann ich Gott nur danken und danken und danken. Möge das auch so bei uns sein. Mögen wir wachsen in der Liebe zu Gott. Indem wir uns lieben lassen von ihm und ihn zurückleben. Indem wir aus seiner Liebe heraus Menschen vergeben, da wo wir Ungerechtigkeit erleben. Und dass wir nicht aufgrund von Ungerechtigkeit dicht machen, Mauern aufbauen und die Liebe erkalten lassen. Mögen wir immer wieder tanken von der Liebe Gottes. Und möge die Liebe Gottes auch in unserer Mitte so wachsen und zunehmen, dass man sagen muss, die Liebe jedes Einzelnen allen gegenüber nimmt zu. Nicht nur in der eigenen Clique, nicht nur in der eigenen Hausgruppe oder Jugendgruppe oder russischer Versammlung oder arabischer oder persischer oder, sondern allen gegenüber, kreuz und quer, soll die Liebe Gottes wachsen und zunehmen in unserer Mitte. Amen?
Amen.
Dafür haben wir uns entschieden. Amen? Die Liebe Gottes soll uns durchdringen und uns erfüllen. Ich könnte so weitermachen, über die Liebe Gottes sprechen, aber ich habe ja versprochen, heute über Hoffnung zu sprechen. Die zweite Wurzel ist Glaube. Und das lesen wir ebenfalls im Epheser Kapitel 3, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Das ist Glaube. Glaube ist eine Beziehung. Glaube ist eine Substanz. Glaube ist nicht Religion, nicht Glaubenszugehörigkeit, sondern Glaube ist Christuszugehörigkeit. Glaube ist, dass Christus in uns wohnt durch seinen Geist. Glaube bedeutet, mit Christus durchs Leben gehen, mit ihm verbunden. Eben nicht Religion. Religion ist der Versuch des Menschen, irgendwie Gott näher zu kommen. Glaube ist, Gott ist uns Menschen nahe gekommen und wohnt in unseren Herzen und bestimmt unser Leben. Leben aus der Verbindung mit ihm. Und dann haben wir gelesen, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Und sogar so weit, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist am Ziel vorbei. Ihr erinnert euch an den letzten Sonntag, an Pfeil und Bogen. Alles, was wir nicht aus Glauben, nicht aus Beziehung mit Gott tun, mag schön und gut sein, aber es nützt keinem wirklich. Mögen wir wachsen im Glauben, zunehmen im Glauben, immer näher, immer mehr aus der Verbindung mit Gott leben. Ne? Glaube ist, aus der Beziehung mit Gott, aus der Verbindung mit Gott zu leben. Das ist Glaube. Und jetzt wollen wir über Hoffnung sprechen. Hoffnung ist eine ganz, ganz wichtige Wurzel. Hoffnung trägt. Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus ist dieser Name. Hoffnung ist nicht das, wie dieser Begriff in dieser Welt oft verwendet wird, so hoffentlich geht's gut. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich scheint auch morgen die Sonne. Das ist viel zu schwach. Hoffnung im biblischen Sinne ist etwas viel, viel Größeres, viel, viel Bedeutenderes, viel, viel Weitreichenderes. Hoffnung ist mehr als Wunschdenken. Was ist denn Hoffnung? Ich möchte mit euch zusammen überlegen. Wenn du das Wort Hoffnung hörst, was kommt dir in den Sinn? Eine Definition vielleicht? Oder eine Bibelstelle? Oder ein Erlebnis? Oder vielleicht ein Gefühl, was damit verbunden ist. Gedanken. So, wer möchte was dazu sagen? Hoffnung. Was ist das? Was kommt, wenn du das Wort Hoffnung hörst? Wer möchte gerne ein bisschen was dazu sagen? Möchte mich mit euch unterhalten? Will euch gar nicht anpredigen. Hoffnung. Wir singen, das ist Liebe, das ist Hoffnung, das ist unser Gott. Aber was ist Hoffnung? Ja. Was ist Hoffnung für dich?
Dabei bin ich gerade noch am Wachsen in der Hoffnung. Ich weiß aber, wie es ist, wenn man die Hoffnung verliert. Mhm. Ich habe keinen Mut mehr zum Leben gehabt. Meine ganze Familie drohte zu zerbrechen und mein ganzes Leben war Schrott. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann nicht mehr. Und ich werde auch nicht mehr zu dir sprechen. Weil immer wenn ich einen Funken Hoffnung habe, dann wird es schlimmer. Immer wenn ich hoffe, es ändert sich was zum Guten hin, dann zerbricht alles. Immer mehr. Was ist das? Ich begreife es nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, ich rede nicht mehr zu dir. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich akzeptiere das so, wie es ist. Und in dem Moment hat der Herr ein Wunder getan und mein ganzes Leben verändert. Meine Tochter, die drogensüchtig war, kam Papa, ich bin wieder zu Hause. Der hat Großes getan. Ich, der die Hoffnung verloren habe, werde beschenkt durch den Herrn. Mit Hoffnung, neue Hoffnung.
Ja. Vielen Dank. Du hast auch erzählt, wie das ist, wenn du die Hoffnung verloren hast. Hoffnung darauf, dass sich etwas ändert zum Guten. Hier ist eine Definition drin. Hoffnung darauf, dass sich ändert etwas zum Guten. Und wenn du die Hoffnung verloren hast, dann bist du verloren und du hast kein Ziel mehr. Du erwartest nicht mehr, dass sich etwas ändert zum Guten. Aber in die Hoffnungslosigkeit deines Lebens ist die Hoffnung gekommen, nämlich Jesus Christus. Ja? Und er hat Veränderung geschenkt. Erzähl mal ein bisschen mehr darüber, wie die Hoffnung gekommen ist und was sich verändert hat.
Erst einmal, du hast davon gesprochen, wie Satan uns diese Wurzeln kappen will. Mhm. Und es ist ein schrecklicher Zustand. Mein Leben betrank, ich habe Alkohol getrunken, um überhaupt schlafen zu können. Ich hatte, nichts interessierte mich mehr. Gar nichts mehr. Also, wo andere Freude erlebten, die hatte ich nicht. Und dann hatten wir einen Gottesdienst und ich bin zum Herrn gegangen und habe mich niedergekniet und habe ihn um alles um Vergebung gebeten, was ich falsch gemacht habe. Er hat mich in seinen Dienst gerufen und ich habe ihm mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen gedient. Über 25 Jahre habe ich Menschen in seinem Namen betreut, aber nicht mit dem Herzen. Und habe so viel falsch gemacht, auch an diesen Menschen, weil ich seine Liebe gar nicht so weitergeben konnte. Tja. Und dann, nachdem ich unter Tränen zu ihm gekommen bin, habe ich ein prophetisches Wort bekommen. Der Herr wird jetzt dein Leben in Ordnung bringen. Und seitdem ist es wunderbar. Amen. Seitdem ist es wunderbar. Ja. Meine Tochter und ich, wir haben das beste Verhältnis aller Zeiten. Es gibt keine Drogen mehr, kein Alkohol mehr in unserem Leben. Meine Tochter hat im Gegensatz zu mir sogar das Rauchen eingestellt. Da ist sie stärker und weiter. Und sie ist mir Lehrerin geworden in vielen Bereichen. Ein Mensch, den ich abgewertet habe, den ich nicht mit der Liebe erfüllen konnte.
Vielen Dank für dieses Zeugnis. Und danke, Jesus. Mit Jesus kommt die Hoffnung. Mit Jesus kommt Veränderung. Mit Jesus wird alles neu. Möchtest du etwas über Hoffnung sagen?
Ja, Hoffnung für mich ist, ich versuche zu erklären, als ich Atheist war und ich wusste nicht, dass es Gott gibt, für mich war in Zukunft nur das Leben schlimmer und kein Licht im Tunnel sozusagen. Man sieht nichts für das Leben, einfach Dunkelheit und nichts Gutes. Weil mit der Zeit als erwachsener Mensch versteht man ganz gut, dass so kann nicht weitergehen. Und das heißt für mich, keine Hoffnung. Als ich erfahren habe, dass es Gott gibt, ich war so glücklich, ich wollte explodieren, ich wollte jedem erzählen, dass es Gott gibt, aber das war natürlich ein bisschen lächerlich, weil die anderen Menschen von hören verstehen nichts, was ich fühle, was ich erlebe. Aber der Gefühl war da. Der Wunsch war, alles zu erzählen, zu erklären, obwohl ich selber noch schlecht wusste. Und Hoffnung war gekommen und die Hoffnung ist Licht. Du siehst Licht am Ende des Tunnels. Du siehst Hoffnung für das Bessere und Hoffnung für Ewigkeit. Weil als kleines Kind habe ich erfahren, dass wir alle sterben. Und das war sehr schlimm. Und in dem Moment, als ich erfahren habe, dass es Gott gibt, war ich sehr glücklich. Und ich habe verstanden, dass wir ewig leben können. Oder zumindest Hoffnung haben. Das ist sehr, sehr, sehr gut gewesen damals, als ich erfahren habe, dass es Gott gibt. Und das ist die Hoffnung.
Amen. Ja. Ja. Amen. Ich werde gleich noch zurückkommen und euch noch mit einbeziehen. Ich möchte an diesem Punkt etwas vertiefen, vom Wort Gottes Antworten geben. Wir haben aus beiden Erlebnisberichten gehört, dass Hoffnung bedeutet, Jesus kommt in unser Leben und mit ihm kommt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, da muss der Beamerdienst jetzt ein bisschen spontan sein. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, wenn wir das gleich einblenden können. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Diese lebendige Hoffnung kommt durch Jesus Christus in unser Leben. Durch ein Wunder der Wiedergeburt, der Neugeburt, ein neues Leben beginnt. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, weil er so gnädig zu uns ist. Nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern weil er alles richtig gemacht hat. Weil er uns mit seiner Liebe und Barmherzigkeit zu sich gezogen hat. Weil er uns aus seiner Gnade heraus gerettet hat. Weil er sein Leben für uns gegeben hat, am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Darum haben wir Hoffnung. Hier lesen wir, jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung ist nicht ein vielleicht und hoffentlich geht das gut, sondern etwas, das hat Substanz. So wie Glaube Substanz hat. Glaube hat Substanz in Bezug auf deine Beziehung mit Jesus hier und jetzt. Hier und jetzt mit Jesus gehen, das ist Glaube. Hoffnung ist das Gleiche wie Glaube, nur in Bezug auf die Zukunft. Hoffnung ist ein Anker in der Ewigkeit. Hoffnung ist ein Leben aus der Ewigkeitsperspektive heraus. Ein Leben mit himmlischen Kräften schon hier und jetzt, aber auch vor allen Dingen im Bezug oder im Hinblick auf Christus und auf die Ewigkeit mit ihm. Diese Hoffnung können wir uns nicht selber machen. Wir können uns diese Hoffnung auch nicht selber einbilden. Diese Hoffnung kriegt man auch nicht durch positives Denken, was in dieser Welt auch verbreitet ist. Und dieses positive Denken, es trägt nicht weit. Nur solange alles gut ist, dann kriegst du es irgendwie noch hin. Aber wenn etwas unverhofft kommt, dann ist es mit dem positiven Denken nicht mehr weit hin. Hoffnung hat Substanz. Hoffnung ist lebendig in uns, weil Jesus Christus lebendig ist, weil er von den Toten auferstanden ist, weil Jesus lebt. Darum leben auch wir. Amen. Von hinten kommt heftiges Winken. Ich bin wieder zu schnell. Danke, ihr lieben Übersetzer, für euren treuen Dienst. Vielen herzlichen Dank, möchte ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Also wenn wir Jesus Christus aufnehmen als unseren Erlöser, als unseren Retter, wenn wir erkennen, dass wir ohne ihn hoffnungslos verloren sind, dann kommt Hoffnung in unser Leben. Dann verändert sich etwas. Wir werden zum Ende der Predigt auch die Möglichkeit haben, Jesus aufzunehmen, dass mit ihm auch die Hoffnung in unser Leben kommt. So wie unser Bruder gerade aus seinem Leben heraus berichtet und erzählt hat. Also Hoffnung ist ein Geschenk Gottes. Hoffnung kommt durch das Wunder der Neugeburt in unserem Leben. Hoffnung hat einen Namen. nämlich Jesus Christus. Und die Hoffnung in Jesus Christus, sie stirbt nicht. Man sagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Hoffnung in Jesus Christus stirbt nicht. Amen. Amen. Sondern sie bleibt bis in die Ewigkeit. Hier hat jemand einen Spruch gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Das sagt man so. Aber mit Christus stirbt sie nicht, sondern lebt weiter. Amen. Lebt weiter. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, was bewirkt die Hoffnung in uns? Im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3, auch diese Bibelstelle war nicht in der Vorbereitung. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Dort lesen wir, dass durch dieses Wunder der Neugeburt in Jesus Christus wir Gottes Kinder geworden sind. Und das macht was mit uns. Was von Anfang war, was wir gehört haben. Oh, ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gesagt. 1. Johannes. Jetzt kriegen die Übersetzer richtig Pause. Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, weil gleich wie auch er rein ist. Also, wenn wir Jesus angenommen haben, ist eine lebendige Hoffnung in uns gekommen. Wir sind Gottes Kinder geworden. Wir leben mit ihm. Und zwar im Blick auf die Zukunft. Hoffnung ist Leben mit Jesus im Blick auf die Zukunft, auf die Ewigkeit. Und weil wir mit ihm leben, haben wir diese Sehnsucht, ihm immer näher zu kommen. Haben wir die Sehnsucht, eines Tages ihn von Angesicht zu sehen. In die Ewigkeit zu ihm einzugehen. Und weil das so ist, reinigen wir uns immer mehr, um ihm immer ähnlicher zu werden. Hoffnung verändert etwas in uns. Sünde verliert ihre Kraft, wenn wir in der Hoffnung in Jesus Christus leben, wenn wir die Richtung klar haben, wir steuern auf die Ewigkeit mit Jesus hinzu. Wir sind schon jetzt Gottes Kinder und wir erleben schon jetzt dieses Privileg, wie es ist, als Kinder Gottes zu leben. Aber wir haben noch keine Ahnung, was uns erwartet. Es wird viel herrlicher, viel wunderbarer, viel größer sein, als wir uns das nur in kühnsten Träumen vorstellen können. Und weil das so ist, deswegen lassen wir alles von uns, was uns zurückziehen will. Jede Sünde, die uns umstrickt und umgarnt und uns gefangen halten will, das lassen wir hinter uns, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir haben ein Ziel, wir haben es eilig. Wir beschäftigen uns nicht mit den Dingen dieser Welt so sehr. Wir verfallen nicht in Sorgen dieser Welt, sondern wir wollen immer mehr, immer mehr, immer näher zu ihm. Und dadurch werden wir gereinigt und geheiligt. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess der Veränderung, wo wir immer mehr in Gottes Ebenbild, in sein Wesen verwandelt werden. Ihm immer mehr ähnlich werden. Und das geschieht dadurch, dass wir eine lebendige Hoffnung in uns haben. Hoffnung hat etwas mit Sehnsucht zu tun. Nah bei Jesus zu sein, immer näher und eines Tages ihn zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das macht was mit uns auch schon heute und hier. Wie ist es mit der Hoffnung, wenn wir durch Schwierigkeiten, Herausforderungen gehen? Wie wichtig ist es, dass wir da eine lebendige Hoffnung haben, die in Jesus Christus verankert ist. Wir können eine Geschichte dazu lesen und dann möchte ich gerne wieder euch da reinholen in unsere interaktive Predigt heute. Römer Kapitel 4, Vers 18. Hier ist die Rede von Abraham. Abraham wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham lebte aus Glauben. Und dann lesen wir hier ab Vers 18, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Wir sehen, wie nah beieinander Glaube und Hoffnung ist. Auch durch Glauben wird der Gerechte leben, im Hier und Jetzt. Hoffnung aber hat etwas mit Zukunft zu tun. Wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Lass uns die Geschichte von Abraham einmal anschauen. Abraham hatte eine Zusage von Gott. Gott hat ihn gerufen und gesagt, Abraham, nimm deine Sippe, deine Verwandtschaft, deine Familie, alles, was zu dir gehört, und zieh aus in ein Land, was ich dir zeigen werde. Abraham muss so sicher gewesen sein, dass es Gott war und nicht irgendein Gespinst. Und Abraham hat darauf gehört und er ist losgezogen in ein unbekanntes Land. Und Gott hat dann zu Abraham gesprochen in einer Vision, in einem Traum und dann auch in der Realität. Schau dir die Sterne am Himmel an. Kannst du sie zählen? Nee. Zu viele. Okay, schau dir den Sand am Meer an oder Sand in der Wüste. Kannst du das zählen? Nee, das erst recht nicht. Und dann sagt Gott, und so möchte ich dich segnen und dich mehren und du wirst ein Nachkommen haben. Und durch diesen Nachkommen wird eine ganze Nation entstehen und so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Aber es hat gedauert. Abraham ging schon auf 100 zu und Sarah war um die 75. Da war nichts mehr möglich. Als noch was möglich war, hat Sarah gesagt, nee, also jetzt ist so wenn dann noch jetzt irgendwie. Nein, Entschuldigung, ich bin jetzt in einer anderen Geschichte. Also auf jeden Fall, Abraham hat auch gezweifelt. Das ist mir wichtig, hier nochmal zu zeigen. Sarah hat gezweifelt und sie hat gesagt, Abraham, das wird wohl nichts mit dieser Zusage von Gott. Vielleicht war das anders gemeint. Du sollst mit meiner Dienerin schlafen und dann das Kind, was geboren wird, daraus soll dann nachkommen. Entstehen. Und so hat Abraham sich für Plan B entschieden. Aber Gott hat den Plan A immer noch im Blick und Gott ist immer noch treu und Gottes Zusage steht. Und so hat Gott eines Tages dann doch, obwohl Abraham schon um die 100 Jahre alt war und Sarah um die 75, ihnen ein Kind geschenkt, den Isaak. Und Gott hat die Zusage in Erfüllung gebracht. Schaut mal, mit der Hoffnung ist es auch so, dass manchmal Zweifel kommen können. dass wir manchmal an den Punkt kommen und sagen, ja, das ist nicht mehr möglich. Diese Zusage, vielleicht ist sie irgendwie anders gemeint. Aber selbst da hat Gott seinen Plan nicht aufgegeben. Abraham war immer noch als Gerechter gezählt, weil Abraham doch wieder den Weg zu Gott zurückgefunden hat und zu der Verheißung Gottes wieder zurückgekehrt ist. Und wie wurde er stark im Glauben? Lesen wir, indem er auf Gott geschaut hat. Nicht auf sich selbst, dass er schon 100 Jahre ist. Nicht auf Sarah, dass sie keine Kinder bekommen kann in diesem hohen Alter. Sondern er hat auf Gott geschaut, dem nichts unmöglich ist. Wenn wir wachsen wollen in der Hoffnung, standhaft sein wollen in der Hoffnung, dann sollten wir immer wieder mal den Blick weg von den Umständen und hin zu Gott und seinen Möglichkeiten lenken. Amen. Und als er dann wieder auf Gott geschaut hat, ist sein Glaube gewachsen. Und als er Gott die Ehre gab, steht da geschrieben, indem er Gott angebetet hat, Gott die Ehre gegeben hat, ist sein Glaube und seine Hoffnung auf die Zukunft, die Gott ihm zugesagt hat, auch wiederum gewachsen. Das sind diese Käfer und Nager. Das ist das, was der Feind in unser Leben hineinbringen möchte, wenn es länger dauert, als man gedacht hat. Dass dann Zweifel kommen, dass wir dann Plan B suchen. Vielleicht war es doch nicht so gemeint. Was ist da noch möglich? Was ist denn zu holen? Dann sollten wir es vielleicht so und so irgendwie lösen oder regeln. Es ist so wichtig, dass wir auf Gott schauen. Denn wenn wir auf Gott schauen, wird unser Glaube wachsen. Dann werden wir Gottes Möglichkeiten sehen. Und dann werden wir durch Glauben in der Hoffnung auf die Zukunft, die Gott uns zugesagt hat, stark werden, bestehen können. Wenn wir Gott die Ehre geben, wenn wir ihn anbeten, dann wächst unsere Hoffnung. Und ich möchte in unser Leben hineinsprechen, in Jesu Namen. Da, wo du vielleicht am Ende deiner Geduld bist, da, wo du vielleicht schon lange gewartet hast, dass bestimmte Zusagen Gottes in Erfüllung kommen, vielleicht hast du lange, lange schon gewartet auf den ersehnten und erwünschten Partner fürs Leben, Ehepartner, und bist dabei, die Geduld zu verlieren und denkst, nee, so, ach, bevor ich alleine bleibe, dann lieber einen ungläubigen Ehepartner. Plan B. Ich möchte dir Mut machen, die Hoffnung auf Gott zu setzen. Und selbst wenn es dauert, aber Gott treu zu bleiben und auf ihn zu vertrauen. Oder wenn du vielleicht schon lange betest für deine Familienangehörigen, dass sie gerettet werden. Und du weinst vielleicht auch in deinen Gebeten. Jesus hat gesagt, selig sind die weinen. Sie werden getröstet werden, sie werden lachen. Gott wird das Gebet erhören. Gott ist treu. Bleibe dran im Gebet mit dieser Hoffnung auf die von Gott verheißene Zukunft. Für die Rettung deiner Familienangehörigen. Bleibe dran im Gebet. Wenn du spürst, die Hoffnung schwindet und eine große Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Diese Hoffnungslosigkeit kann lähmend sein. So eine Hilflosigkeit, ich habe keine Hoffnung mehr. Dann möchte ich dir heute Mut machen, auf Jesus zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Den, der die Zusage gibt und sie auch in Erfüllung bringt, selbst wenn es dauert. Und einen weiteren Aspekt möchte ich auch noch reinbringen. Hoffnung hat etwas mit Ewigkeit zu tun. Nicht alles, was wir uns wünschen, nicht alles, worum wir in unseren Gebeten beten, werden wir so schnell erlangen. Manches werden wir erst in der Ewigkeit ernten und erleben. Aber es lohnt sich. Es kommt der Tag, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Es kommt der Tag, wo keine Krankheit mehr sein wird wo kein Leid mehr sein wird, keine Ungerechtigkeit, kein Geschrei mehr sein wird, sondern wo Gott höchstpersönlich, Jesus Christus, wird kommen und uns die Tränen abwischen. Und wir werden lachen vor Freude. Die, die jetzt weinen, sie werden lachen. Schon jetzt erleben wir durch die Kraft der Hoffnung und aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, dass er uns begegnet, dass er uns wieder aufrichtet, dass er unsere Gebete erhört. Manches werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Amen. Hoffnung trägt über diese Zeit hinaus in die Ewigkeit hinein. Und wie ich gesagt habe, es geht noch mal ein bisschen weiter mit Interviews. Wir waren gestern unterwegs nach Frankfurt zu unserer Bundesdelegiertenversammlung. Und ich habe unterwegs mit denen, ich zusammen war, über Hoffnung geredet. Und jeder fing an, so seine Erlebnisse zu erzählen. Und ich habe dich, Leon, gefragt, ob du heute erzählen würdest, welche Erlebnisse du mit Hoffnung gemacht hast, wie die Hoffnung dich durchgetragen hat, auch in schwierigen Zeiten, wo es nichts zu hoffen gab, menschlich gesehen. So wie bei Abraham, da gab es nichts zu hoffen, menschlich gesehen. Aber er stand fest im Glauben auf Hoffnung hin.
Ich bin nicht so alt wie Sarah. Mein Mann ist nicht so alt wie Abraham. Wir hatten geheiratet und hatten natürlich auch hatten uns Kinder gewünscht. Mein Plan war erstmal Karriere zu machen und ja, irgendwann kommen Kinder. Und Gott hat mich dann korrigiert, hat gesagt, nee, Kinder sind eine Freude, Kinder sind eine Bereicherung. Wenn du Kinder nicht hast, verpasst du was im Leben. Und ich habe gedacht, okay, ich lasse mich darauf ein, wenn Gott was sagt, dann hat das einen Grund, auch wenn ich es nicht verstehe. So ist dann bei mir der Wunsch gewachsen, einfach Kinder zu bekommen. Und habe mir, ja, ohne irgendwas zu denken, gesagt, okay Gott, dann übernimm das und mach das. Den Zeitpunkt kannst du bestimmen. Ich will nicht 10 Kinder haben, aber auch das überlasse ich dir. Du darfst bestimmen, wie viele Kinder du für uns für gut hältst. Es kam dann aber anders, wie wir gedacht haben. Ich bin schwanger geworden und wir mussten uns leider von dem Kind verabschieden. Es ist gestorben. Das war sehr schmerzhaft für uns. Und ich habe gedacht, okay Gott, du hast zu mir gesprochen und jetzt passiert das. Ich verstehe das nicht. Aber okay, du hast gesagt, ich bleibe dran. Dann bin ich ein halbes Jahr später wieder schwanger geworden und ich habe gedacht, okay Gott, es ist deins, du hast es versprochen, ich vertraue dir. Einige Monate später ist das Kind wieder gestorben. Und wir mussten das wieder Gott abgeben und es war schmerzhaft für uns. Aber Gott hat gesagt und wenn Gott was sagt, auch wenn es erstmal nicht so scheint, dass es sich so umsetzt, dürfen wir Gott vertrauen. Ein Jahr später bin ich wieder schwanger geworden und da hat der Frauenarzt gesagt, okay, das nächste Mal, wenn Sie schwanger werden, würde ich mir wünschen, wenn Sie sofort kommen, wenn Sie wissen, dass Sie schwanger sind und ich möchte Sie enger begleiten drin. Ich bin dann zum Arzt gegangen und er hat wirklich, jeden zweiten Tag war ich beim Arzt, es wurde untersucht, mir wurden verschiedene Medikamente gegeben, dass eine Schwangerschaft wirklich intakt sein könnte. Und nach einigen Wochen sagte er, okay, Frau Pochner, es tut mir leid, das Herz schlägt nicht, das Kind entwickelt sich nicht von der Größe, wie es sein sollte. Und hat mich ins Krankenhaus überwiesen. Er hat gesagt, vielleicht können die noch irgendwie helfen, noch irgendwas machen. Ich war dann einige Tage im Krankenhaus. Auch da haben die Ärzte alles Mögliche versucht, mit Medikamenten. Ich hatte strenge Bettruhe, ich durfte nicht aufstehen. Ich musste wirklich liegen, dass es für mich nicht einfach. Ich bin gerne aktiv. Und in der Zeit hatte ich auch immer wieder Zeit, mit Gott zu sprechen. Gott, was machst du hier? Was willst du eigentlich? Du hast was gesagt. Wir waren nach den zwei Fehlgeburten, wo unsere Kinder gestorben sind, waren wir in Seelsorge, haben wir uns geistlich auch Hilfe bekommen. Und da hatte der Hauskreisleiter gesagt, prophetisch, Gott hat mir gesagt, die nächste Schwangerschaft, die wird intakt sein. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Du hast es auch prophetisch gesagt. Es sieht alles anders aus. Und dann haben die Ärzte dann nach einigen Tagen im Krankenhaus gesagt, okay, auch dieses Kind wird nicht leben. Und für meinen Mann und mich war das wirklich sehr schwer. Und dann haben wir gesagt, okay, was auch immer Gott für einen Plan hat, keine Ahnung, aber wir glauben weiter an ihn, wir vertrauen ihm. Dann durfte ich wieder aufstehen und in der Nähe von dem Krankenhaus, da war so ein kleiner Teich und wir sind da hingegangen mit Micha zusammen, haben gesagt, okay Gott, wir verstehen nicht, es tut weh, wir legen dir dieses Kind hin und wir verabschieden uns von diesem Kind. Wir hatten diesen Hauskreisleiter, der uns damals begleitet hat, ihnen das auch mitgeteilt und der hat gesagt, das verstehe ich nicht. Ich weiß, ich habe Gott gehört, dass die nächste Schwangerschaft intakt sein wird. Und er hat gesagt, nee, ich werde beten, ich werde Gott fragen, was ist da los? Und er hat den ganzen Tag, die ganze Nacht gefastet und gebetet. Und abends, spät so gegen Mitternacht, kommt noch eine Krankenschwester vorbei und sagt, Frau Pochno, morgen vor dem Termin, vor der OP, möchte der Chefarzt Sie persönlich untersuchen. Er kennt Sie. Irgendwie kann er das nicht nachvollziehen. Er möchte Sie selber nochmal untersuchen, bevor die OP gemacht wird. Und ich habe gesagt, ja, okay, soll er machen. Was soll da schon passieren? Ich hatte keine Hoffnung mehr. Und am nächsten Morgen kam die Krankenschwester und sagte, der Chefarzt ist da, gehen Sie bitte jetzt sofort runter. Und der Chefarzt hat einen Ultraschall gemacht und ich kannte ihn schon vorher und wir waren immer im Gespräch und bei diesem Ultraschall, er spricht nicht. Und ich dachte, okay, gibt es noch schlimmer als das, was ich schon jetzt gehört habe? Und ich sagte dann irgendwann, ja, was ist jetzt? Und er guckt mich mit großen Augen an und sagt, gehen Sie nach oben, packen Sie Ihre Sachen, gehen Sie nach Hause. Ihr Kind ist ganz normal gewachsen, das Herz schlägt. Und ich habe gedacht, ja. Manchmal, wenn Gott was sagt und wenn wir die Hoffnungslosigkeit bekommen und uns überfällt, haben wir manchmal Freunde an der Seite, haben wir geistliche Begleiter, die an unserer Seite sind, die da, wo wir nicht mehr hoffen und nicht mehr die Kraft haben, die stehen uns zur Seite, beten mit uns, tragen uns dadurch und Gott ist stärker.
Also Hoffnung, die lebendige Hoffnung in Jesus Christus, sie trägt. Nicht nur dann, wenn alles gut läuft. Nicht nur dann, wenn alles so in Erfüllung geht. Sondern auch dann, wenn es ganz anders kommt und man die Welt nicht mehr verstehen kann. Ich möchte einladen, dass wir jetzt ins Gebet gehen. Einmal für all diejenigen, die durch Jesus Christus Hoffnung empfangen wollen und leben. Ewiges Leben in Christus finden wollen. Wenn du Jesus als deinen Retter und Herrn noch nicht angenommen hast, Hoffnung, die lebendige Hoffnung wird uns geschenkt durch Jesus Christus aufgrund seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, wenn wir Jesus Christus im Glauben annehmen, als den, der ist, der am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, der auferstanden ist, der Lebendige ist, der uns ewiges Leben, Vergebung aller Schuld schenken möchte. Für diejenigen möchte ich gerne beten. Und ich möchte auch beten für diejenigen, die dabei sind, Hoffnung zu verlieren. Die vielleicht Gott gerade nicht verstehen können, warum die Dinge so anders kommen als erwartet. Wo man vielleicht auch Zusagen von Gott in seinem Leben bekommen hat, und man hat fest darauf vertraut, dass es so und so kommt, aber es ist anders gekommen. So wie wir gerade in dem Erlebnisbericht gehört haben. Gott ist immer noch größer. Ich möchte einladen, dass wir mit unserer Enttäuschung, mit unserer Mutlosigkeit, mit unserer Traurigkeit, auch zu Jesus kommen. Wohin sonst? Als die Jünger mal hoffnungslos waren, dann hat Jesus sie gefragt, was wollt ihr jetzt machen? Und dann hat Petrus gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Dann ist es gut auch zu sagen, Herr, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber wohin soll ich sonst gehen? Ich bleibe dran an dir. Du hast Worte des ewigen Lebens. Sprich zu mir. Erwecke die Hoffnung neu in mir. Ich brauche eine Begegnung mit dir, mit dem Lebendigen. Und indem wir Gott die Ehre geben, so wie Abraham, da haben wir gerade gelesen, indem er Gott die Ehre gab, ist sein Glaube gewachsen. Konnte er aus Glauben heraus eine Hoffnung schöpfen für die Zukunft, die Gott zugesagt hat. Amen. Lass uns Gott die Ehre geben. Und wahre Anbetung ist manchmal erst dann wirklich wahre, echte Anbetung, wenn die Tränen fließen und wenn wir Gott nicht verstehen, aber wir trotzdem sagen, Gott, du bist Gott. Und ich werde nicht aufhören, dich anzubeten. Ich bleibe dran an dir. Ich klammer mich an Gott. Ich halte fest an Gott. Hoffnung ist auch dann noch diese göttliche Kraft in uns, wenn wir vieles nicht verstehen können. Das muss man nicht erklären alles. Lass Gott wirken in dir. Lass er dir Antworten geben. Lass er in dein Leben hineinsprechen. Lass ihn dich berühren und die Hoffnung in dir neu erwecken zum Leben. Amen.